Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Sinn mit für Gewinn wird international, denn heute habe ich einen besonderen Gast aus Österreich, auf den ich mich schon sehr freue. Mit ihm werde ich über ein wichtiges Thema sprechen, das für unser Leben auf unserem schönen Planeten entscheidend ist und damit letztendlich für jeden von uns. Es geht heute darum, Ökonomie und Ökologie nicht als Gegenspieler, sondern als gleichwertige Partner zu sehen. Wie das funktionieren kann, wird uns mein heutiger Gast Josef Holzer erzählen. Er ist zum einen Inhaber und Geschäftsführer von Holzer Permaculture Solutions und Experte für Permakultur, Waldbau, Agroforstwirtschaft, Humusaufbau und Wasserretention. Und er ist der Besitzer und Betreiber des Krameterhofs in Ramingstein in Österreich. Weiterhin gibt es ein großartiges Buch, das hier von meiner Seite schon eine absolute Leseempfehlung bekommt, Agrarrebellion jetzt, das er gemeinsam mit seinem Vater Sepp Holzer geschrieben hat. Und direkt zur Info, alles wird hinterher in den Shownotes unten verlinkt, sodass ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten internationalen Ausgabe von Gewinn mit Sinn und ein besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast Josef Holzer.
Hallo, hallo.
Ja, sehr schön, dass wir uns hier treffen. So, ja, bei
danke für die Einladung.
Ja, gerne. Bei Holzer Permaculture Solutions sind Sie ein Team von, ich glaube, 10 Menschen, 10 oder 11?
8 im Moment, ja.
8 im Moment, okay. Ja. Wen genau beraten Sie dort und in welchen Branchen und beziehungsweise Bereichen sind Sie denn da so unterwegs?
Wir sind ein technisches Büro, also ein Ingenieurbüro, mit dem Schwerpunkt sozusagen natürlich Landwirtschaft. Ich nenne sie immer ganz gern eben Permanent Agriculture, dauerhafte Landwirtschaft, Waldwirtschaft oder gemeinhin als Forstwirtschaft. Ja, ich bin auch Förster und das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist, aber ich spreche lieber vom Wald als vom Forst. Ja, da werden wir vielleicht dann später noch drauf zurückkommen. Das heißt, das ist Schwerpunkt, das Landwirtschaft, Wald und halt immer das Thema Wasser ist immer natürlich bei uns ganz wichtig. Wasser ist sozusagen die Ressource, um die sich alles dreht. Wir haben also die drei Bereiche, also sozusagen den Boden, Wasser und Vegetation. Und diese drei Bereiche versuchen wir irgendwo zusammenzuführen. Und da gibt es sozusagen einerseits bei uns Betriebe, die ein bisschen in die Zukunft denken und nachhaltiger werden wollen, sich wirtschaftlich diversifizieren wollen oder ihr System einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, die Ressourcennutzung in ihrem System verbessern wollen, einerseits. Und dann gibt es auf der anderen Seite Betriebe, die schon in Gegenden sind, wo es einfach schon wirklich, wo der Hut brennt. Also Südeuropa, ja, mit einem Raum, wo es einfach so nass, also trocken ist, Entschuldigung, dass man halt einfach
was okay, machen muss. Das heißt, Sie sind also nicht nur in Österreich und Deutschland beispielsweise unterwegs, sondern wirklich international beraten Sie Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe und auch Kommunen oder?
Auch genau, ja. Auch also ganz unterschiedlich. Also Kommunen, natürlich sehr viel private landwirtschaftliche Betriebe. Wir haben uns auf private Betriebe ein bisschen spezialisiert. Ich bin nicht so sehr der Freund von großen öffentlichen Ausschreibungen. Deshalb, ich arbeite lieber in der Privatwirtschaft. Aber ja, klar, wir haben natürlich ganz stark in Deutschland und Österreich zu tun. Klar, aber unser zweiter Schwerpunkt ist sozusagen eben Südeuropa. Also wir sind viel in Frankreich, in Spanien, in Portugal, okay, in Italien. Das sind so unsere Schwerpunkte. Und hin und wieder, so einmal so ein, zweimal im Jahr, haben wir irgendein größeres Projekt. Mhm. Dann irgendwo weiter weg, ja.
Waren Sie auch schon auf Sizilien? Ich habe da vor kurzem einen Bericht gelesen, dass Sizilien so droht auszutrocknen. Das wäre ja eigentlich im Grunde für Sie perfekt, oder?
Also wir haben viel in Italien zu tun, das stimmt. Sizilien war ich noch nicht, ja. Aber es gibt diesen einen kleinen, mittlerweile in den Medien sehr häufig auftauchenden, aufscheinenden See in Sizilien, der da trocken fällt. Ja? Und da gab es bereits eine Anfrage. Ja, mal schauen, ob es da in die Richtung weitergeht. Also da sind wir womöglich bald mal dort.
Ob, ja, das wäre dann natürlich direkt geht, dann. Genau, das wäre dann natürlich direkt ein spannendes Anschlussprojekt für einen neuen Podcast, vielleicht im nächsten Jahr. Mal schauen. Ja, aber genau. Noch zum Thema, was Sie gerade gesagt haben, zum Begriff, der gerade gefallen ist, Permakultur. Wo liegt denn da der Unterschied zur normalen Landwirtschaft? Ich werfe da mal noch so einen Begriff in den Raum, den ich bei Ihnen gelesen habe. Mehr Hirn pro Hektar wird benötigt.
Ja, das ist, halte ich für einen ganz wichtigen Begriff. Ja, das ist so die wichtigste Ressource, die man in der Landwirtschaft haben sollte. Das ist Hirn und Herz. Ja, und da geht es weniger um das eine besonders trainierte Hirn, da geht es um viele Hirne und viele Hände und viele Herzen, mehr Menschen eigentlich, mehr Menschen in dem Bereich, das wäre wichtig. Aber ich glaube, da müssen wir dann später vielleicht noch einmal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht zuerst zur Permakultur an sich. Permakultur ist ein Begriff, der aus dem englischen Sprachraum kommt, vom Permanent Agriculture, dauerhafter Landwirtschaft. Heute spricht man immer von nachhaltig, sustainable, aber ich persönlich finde, dass der Begriff heute schon fast ein bisschen überstrapaziert ist.
Ja, alles ist nachhaltig, ne?
Alles ist nachhaltig, ja.
Alles.
Alles. Und das ist eben genau der Punkt. Muss man ein bisschen aufpassen, ja, wenn alles nachhaltig ist und alles nachhaltig wächst, muss man ein bisschen aufpassen, ob man nicht vielleicht auch darüber nachdenken sollte, ob man in einem begrenzten Raum ist und nicht alles immer nur wachsen kann. Ja? Aber das ist dann so wieder ein anderes Thema. Dieser Begriff dieser dauerhaften Landwirtschaft, der gefällt mir persönlich recht gut, ja? Weil es eigentlich in der Richtung ist, dass man dauerhaft Land fruchtbar halten und bewirtschaftbar halten muss. Das ist der große Unterschied zu dem, wie wir Landwirtschaft heute oft denken und sehen als sozusagen das, ich bezeichne es jetzt wirklich einmal ein bisschen auch bewusst provokant, Ausbeuten von Ressourcen und deshalb in erster Linie Ausbeuten der Ressource Boden. Das ist das, wie Landwirtschaft heute sehr stark betrieben wird. Ja.
Also zum Beispiel durch Monokulturen passiert, nehme ich an. Ne?
Ja, nicht nur, sondern ganz generell, wie wir mit dem Boden umgehen. Ja. Und dass wir uns einfach viel zu wenig also mit den Grundlagen auseinandersetzen. Wenn wir Landwirtschaft betreiben, müssen wir verstehen, dass wir mit der Natur arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nicht mit einer, wenn man jetzt so spricht, der Ressourceboden, das ist allein das schon ein bisschen gefährlich, sondern wir arbeiten mit dem Ökosystemboden. Und dieses Ökosystem muss am Leben bleiben, während wir damit arbeiten. Und um für uns sozusagen diesen Boden, diese Ressource fruchtbar und dauerhaft sozusagen funktionsfähig zu halten. Und das ist eigentlich der ganz große Unterschied oder der Knackpunkt, was eine dauerhafte, und das nenne ich es auch, nachhaltige Landwirtschaft bedeutet, ist, dass wir eben mit der Natur arbeiten und das auch verstehen und akzeptieren. Und daher kommt auch die Permanent Agriculture, die Permakultur. Mhm. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, vielleicht nur ganz kurz als kleiner Einwand dazu. Ich erkläre das immer eben ganz gerne als Permanent Agriculture, weil mit dem Begriff Permaculture, Permakultur, das sind viele Menschen schon ein bisschen konfrontiert worden. Ja, dieser Begriff geistert schon doch seit einiger Zeit ein bisschen herum, weil es auch so ein bisschen ein gehyptes Thema war, vor allem so im urbanen Raum. Hat es viele Permakulturgärten gegeben und gibt es immer noch. Und da gibt es viele so Strömungen im Urban Gardening und so weiter. Und da gibt es vieles in der Richtung. Und da gibt es viele sehr schöne Sachen. Ich möchte aber dazu sagen, dass das auch ein bisschen dazu geführt hat, oder sozusagen nicht diese Projekte, die alle, nicht an sich, aber die sozusagen die Wahrnehmung der Permakultur, ja, ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Das ist ja so urbanes, kleines und so weiter und nichts, was irgendwie mit Landwirtschaft zu tun hat, aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Ja, Permakultur kommt aus den Ursprüngen des Biolandbaus, ist weit über 100 Jahre alt, kommt von der Ursprungsidee aus dem 19. Jahrhundert, sozusagen, wie man dauerhafte Landwirtschaft als Gegenpol zum Soil Mining, zum Abbau der Ressourcen betreiben kann und basiert auf ein paar ganz, ganz grundsätzlich einfachen Überlegungen.
Jetzt vermute ich mal, dass das ja auch ein gutes Mittel wäre, jetzt zum Beispiel gegen diese Starkregenereignisse, die wir in den letzten Jahren immer mehr haben, dass man da mit so einer Landwirtschaft wahrscheinlich besser zurechtkäme. Also ich sehe das ja immer wieder, wenn man die Bilder sieht aus Hochwassergebieten. Das Wasser ist ja teilweise dunkelbraun. Das heißt, ich stelle mir das jetzt als Laie vor, dass da auch sehr viel Boden einfach abgetragen wird. Und ja, richtig, ja. Genau, und ich habe das ja im Vorgespräch gerade schon mal erzählt. Wir haben hier einen Golfplatz in der Nähe und wenn bei uns jetzt so ein richtig heftiger Regen war und man geht da lang und schaut mal auf die Wiese oder tritt da drauf, dann hat man das Gefühl, man geht da so durch richtig Matsche, quatscht da so richtig rein. Das Wasser sickert gar nicht weg. Der wird ja auch ständig gemäht. Und bei uns im Garten hinterm Haus, da mähen wir sehr wenig. Wir haben viel gepflanzt, aber wir haben natürlich auch Wiese. Ich sag's bewusst Wiese, weil das kann man nicht mehr Rasen nennen. Aber nach jedem Starkregen können wir über diese Wiese laufen, ohne dass es irgendwie matschig ist. Und ich finde das immer wieder spannend, weil das scheint ja so, als ob das Wasser ganz anders abläuft. Und ich komme mal wieder zurück zur Landwirtschaft. Wenn ich mir so manche Böden angucke, habe ich auch so das Gefühl, dass da das Wasser gar nicht mehr weg kann. Und dann wird das einfach so weggeschwemmt und irgendwo wird dann eben, ja, meistens irgendeine Stadt, ein Dorf dann direkt überschwemmt. Kann man da wirklich mit der Permakultur gegenwirken?
Auf jeden Fall. Da kommen wir schon zum ersten wichtigen Punkt. Das Erste, sozusagen das Beobachten und Hinschauen, das war also allein schon einmal, das ist eine der ganz, ganz wichtigen, also ist eine wichtige Erkenntnis. Man kann, wenn man hinschaut, Probleme erkennen und auch schon Lösungen, wenn man sich die Zeit nimmt, hinzusehen. Und das ist etwas, was oft leider viel zu wenig gemacht wird.
Aber schauen die Landwirte zu wenig hin, was mit ihren Böden ist?
Definitiv, ja, definitiv. Sie schauen zu wenig.
Das ist natürlich krass.
Aber nicht nur das. Es geht, also ich muss ein bisschen ausholen. Vielleicht einmal zu dem grundsätzlichen Thema, was jetzt Überschwemmungen und so weiter betrifft. Wir haben wirklich zum Teil schlimme Unwettersituationen, ja, aktuell. Und gerade in Österreich hat es jetzt gerade in Niederösterreich ganz schlimme Überschwemmungen gegeben und so weiter. Und wirklich auch natürlich für die Betroffenen tragisch. Keine Frage. Und man ist dann immer sehr schnell da mit den sozusagen Gründen und Ursachen, ja, warum das so ist. Aber da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, immer mit diesen ganz einfachen Antworten. Die Fragestellungen sind komplex und die Gründe und Ursachen sind auch komplex. Und da kann man nicht immer nur so ganz simple, einfache Antworten geben. Und die einfachste Antwort, die man momentan hat, ist, das ist natürlich jetzt alles der Klimawandel, die Erderwärmung, die Erderhitzung und alle Probleme, die dadurch entstehen. Jetzt ist es Faktum, dass unsere Temperaturen ansteigen, das ist gar keine Frage, aber man muss sozusagen immer, man muss immer ein bisschen aufpassen mit diesen monokausalen Weltvorstellungen, ja, und, denn so einfach ist es nicht. Wir haben nicht nur jetzt durch den Klimawandel höhere Wahrscheinlichkeit von Starkniederschlägen, ja, und vielleicht mehr Wasser in kurzer Zeit, das als Niederschlag fällt, sondern wir haben auf der anderen Seite über ganz, ganz, ganz lange Zeit in unserer Kulturlandschaft dafür gesorgt, dass wir mit dem Wasser oder nicht mehr richtig umgehen. Wir haben unsere Flächen versiegelt und gehen mit den Böden falsch um. Und jetzt muss man diese zwei Sachen einmal zusammenführen, um zu verstehen, was ist wirklich jetzt der Grund, warum geht es uns jetzt wirklich auch so schlecht. Und das muss man sich genau anschauen und da muss man auch genau hinschauen, um zu verstehen, was das Problem ist, damit man wirkliche Lösungen findet.
Das bedeutet ja, dass im Grunde die Versiegelung und der schlechte Umgang mit den Böden, den haben wir schon lange, aber der wird jetzt halt durch diese Starkregenereignisse erst so richtig sichtbar.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau, okay. das ist genau der Punkt. Und das wird einfach auch zu wenig kommuniziert. Ja, momentan, natürlich ist der Klimawandel in aller Munde und das ist auch gut so. Wir sollen etwas tun, ja. Wir sollen vorwärts gehen und etwas tun und uns sozusagen positiv weiterentwickeln. Ja, wir haben, das ist ganz klar, aber wir müssen auch eine Fehlerkultur einführen, die ein bisschen zu wenig bei uns ist, eingeführt ist, dass wir auch hinschauen und verstehen, wo haben wir denn Fehler gemacht. Da geht es mir jetzt gar nicht darum, um irgendwelche Schuldigen zu benennen. Aber momentan sind wir einfach sehr schnell dabei und sagen, ja, das ist jetzt alles rein nur der Klimawandel. Wir vergessen dabei, dass der Klimawandel uns zeigt, wie wenig resilient unsere Systeme sind. Da müssen wir ansetzen, ja, also auch unter anderem, wir müssen bei der Reduktion von Treibhausgasen ansetzen. Na klar, wir müssen schauen, dass unser ganzes Wirtschaftssystem etwas besser mit dem ganzen Thema Treibhausgase und Kohlenstoff umgeht. Keine Frage, aber was jetzt schon zusammenbricht, ja, liegt nicht allein an dem, wir sind ja, ich muss es ja anders sehen, wir haben gerade ansteigende Kurven, ja, was die Temperaturkurven betrifft. Und jetzt bricht schon alles zusammen, sollte uns eigentlich zeigen, wie wenig resilient es ist. Das heißt, wir müssen einfach parallel dazu auch da ansetzen. Und gerade beim Wasser ist es so, nur als Beispiel, wir haben nur von Österreich, ja, nicht nur haben wir eine unfassbare Versiegelung von Böden, Das ist jetzt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir haben auf der anderen Seite auch sozusagen, was eben wirklich tatsächliche Versiegelung, Verbauen betrifft. Wir haben auf der anderen Seite alles, was irgendwie an Fließgewässern betrifft, auch verbaut, sehr, sehr stark verbaut. Das heißt, wir leiten das Wasser viel, viel schneller ab, delegieren das Problem immer zum nächstunterliegenden, darunterliegenden. Das ist ein großes Thema. Das ist das Nächste. Und da geht es nicht nur um die großen Flüsse. Sie müssen aber bedenken, wie viel gerade in den kleinen, die ganzen kleinen Bächlein, die ganzen kleinen Gräben und Wasserläufe, wie viel da kanalisiert worden ist und abgeleitet ist. Das alles führt dazu, dass bei Niederschlägen die Abflussspitzen massiv ansteigen, weil einfach das Wasser viel schneller in den größeren Gewässern ist und dort haben wir dann Probleme.
Ja, das haben wir damals tatsächlich hier bei uns sogar gemerkt. Also wir wohnen oben auf dem Berg, das ist noch gut, aber wir hatten vor der großen A-Flut 2021, einen Monat vorher, gab es hier ein Hochwasser, wo genau das passierte. Da sind so ein paar Bäche so angeschwollen, dass selbst ein Dorf hier einen Kilometer weiter war, anderthalb Meter unter Wasser und hier war alles unter Wasser. Und was ich ganz spannend finde, das hat sich auch bei der A-Flut gezeigt und jetzt natürlich auch bei der Flut in Österreich, das verursacht ja auch immense wirtschaftliche Schäden, auch bei Unternehmen. Also hier waren auch damals einige Unternehmen unter Wasser, konnten erstmal nicht weitermachen und konnten auch nicht verkaufen. Und bei der A-Flut war es so schlimm, dass ja auch viele gar nicht mehr, also nicht viele, aber doch einige nicht mehr aufgemacht haben. Da kommen wir auch zu so einem Thema. Viele Unternehmen besitzen ja auch so größere Flächen und fast alle sind dann irgendwie versiegelt. Was kann man denn da raten? Können die was tun oder sollten die sich mal mit ihren Landwirten um sich rum zusammenzutun? Weil letztendlich ist es ja irgendwie immer das Problem von allen. Ich kann das ja jetzt nicht auf jemand abschieben und wird ja gerne gemacht. Aber im Moment fallen uns ja die Sünden der Vergangenheit so richtig heftig auf die Füße.
Definitiv. Ich möchte aber dafür vielleicht ganz kurz, bevor ich auf die Frage jetzt eingehe, noch kurz vorher einen Gedanken noch kurz fortführen. Weil das ist ja das Bekannte, ist ja, wir haben Flächenversiegelung und wir haben auf der anderen Seite natürlich ein Begradigen der Flüsse und Verbauen der Flüsse. Das ist das relativ Bekannte. Was die meisten Leute nicht so am Schirm haben, ist es, dass es noch eine weitere Form der Versiegelung gibt. Und das ist die tatsächlich landwirtschaftliche Bodenversiegelung im Sinne von der Art und Weise, wie Flächen bewirtschaftet werden. Es gibt es geht nicht nur um den Asphalt, ja, es geht auch um den Boden und auf den Ackerflächen. Wir haben in Österreich beispielsweise dass man ein bisschen eine Vorstellung hat, wie mit Böden umgegangen wird. Ja? Wir haben in Österreich so im Schnitt Bodenabtrag, Bodenverlust, weil es ist das, was Sie vorher angesprochen haben, dass wenn es dann regnet, es plötzlich dann das Wasser sozusagen braun ist, ja. Gibt es denn was Schlimmeres? Das zeigt uns ja nur, dass wir Boden abtragen, ja, wenn das Wasser gefärbt ist. Ja, dann haben wir Feinteile im Wasser. Und das ist ein Problem, weil das verlieren wir. Und das ist Erosion. Und wir haben in Österreich Bodenerosion, die irgendwo in der Größenordnung, je nachdem, wo man ist, so in der Größenordnung von durchaus im Ackerbereich über 10 Tonnen pro Hektar und Jahr liegt. Ja?
Boah, das ist krass.
Es ist viel. Es entspricht in etwa einem Jahresverlust an Boden auf so einer Fläche, was im Idealfall in vielleicht 20 Jahren wieder aufbauen kann. Das heißt, mache ich 10 Jahre ja, eine gedankenlose Landwirtschaft, habe ich 200 Jahre Bodenaufbau verloren. Das muss man wieder Vorstellung haben.
Wahnsinn. Ja. Irre.
Und das passiert einem, wenn man offene Böden auch hat oder zu lang phasenweise offene Böden hat. Und offen kann auch sein bei einem Acker, bei einer Kultur. Wenn Sie sich vorstellen, so ein Maisfeld, wo der Unterwuchs quasi weggespritzt wird, ja, in einem konventionellen Maisfeld, ist es so, dass ich einen offenen Boden unter meinen Maispflanzen habe und ein offener Boden kann kein Wasser aufnehmen. Das ist nämlich auch eine Form der Versiegelung. Nach dem ersten Niederschlag verschlemmt der Oberboden, verschlemmt und verkrustet und das Wasser läuft ab. Ich bringe also a wenig Wasser in die Fläche. Gleichzeitig, wenn was abläuft, habe ich Erosion dabei. Jetzt habe ich genau diese beiden Punkte, die jetzt aktuell in der Landwirtschaft und auch gesamtgesellschaftlich im Klimawandel so wichtig und wichtig thematisiert werden. Wir haben einerseits sozusagen das Problem von Überflutungen und andererseits vertrocknen uns die landwirtschaftlichen Flächen. Ja. Das ist genauso ein bisschen einer dieser Punkte. Ja? Und das liegt jetzt nicht nur am Klimawandel, das liegt daran, dass einfach eine riesige Fläche so bewirtschaftet wird, dass uns, wenn es stark regnet, wir Boden verlieren. Der Boden, der verloren geht, das ist der obere Boden. Das ist im Prinzip auch der, wo eigentlich ein Oberboden, also Humus, Organik sein sollte, die Wasser aufnehmen und speichern kann, den Pflanzen zur Verfügung stellen kann. Das erodiert, gleichzeitig kommt nichts rein. Das heißt, wir haben einerseits zu viel Wasser irgendwo und zu trocken anderswo. Und das haben wir sozusagen wieder besseren Wissens, weil das ist nämlich eigentlich der Knackpunkt an dem allen. Ich erzähle ja hier nichts, was irgendwie neues Geheimwissen wäre, ja, sondern das sind alles, man weiß ja das alles, ja, wie man mit Böden umgehen muss und man kennt auch die Probleme. Man benennt sie nur nicht oder man geht sozusagen wieder besseren Wissens in die falsche Richtung. Das ist eigentlich der Punkt.
Aber das Krasse ist ja, dass genau diese Art der Landwirtschaft auch noch mit Subventionen von Seiten der EU zugeschüttet wird. Das ist ja eigentlich, Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch an einer Stelle, wer den Boden kaputt macht oder nicht verhindert, dass er erodiert, der soll zum einen kein Bauer sein und auf gar keinen Fall da was Förderung dafür bekommen. Finde ich schon an sich krass, aber jetzt, nachdem ich das so gehört habe, kann ich ja eigentlich nur zustimmen, nicken. Wieso fördert eine EU diese Art der Landwirtschaft auch noch?
Aus mehreren Gründen. Aus dem einen Grund, wir sind es so gewohnt. Wir haben lange Zeit quasi, wir gehen diesen Weg jetzt recht lange. Man muss vielleicht einen Schritt zurückgehen. Natürlich gab es im 20. Jahrhundert diverse sozusagen wirkliche globale Katastrophen und Hungerkrisen. Klar, durch die ganzen Wirren des 20. Jahrhunderts. Und man hat natürlich dann versucht, die einfachste Lösung zu haben, wir müssen mehr produzieren. Und da gab es die sogenannte Grüne Revolution, die mit dem Grün, wie wir Grün heute sozusagen assoziieren, nichts zu tun hat, sondern wo es einfach nur darum gegangen ist, mit Hilfe von Mineraldüngern und einerseits und mit Hilfe von Pflanzenschutzmitteln andererseits die Produktion massiv anzuheben. Und man hat es auch sehr eindimensional gesehen und hat versucht, einfach Produktion anzuheben. Und es hat auch einen guten Grund dafür gegeben. Man brauchte mehr Lebensmittel. Der Knackpunkt an dem Ganzen ist, man hat vergessen, die Natur mit ins Spiel hineinzukalkulieren. Ja? Es ist nicht so, dass der Boden nur ein Substrat ist, ja, und die Pflanze eine Maschine, die man darauf irgendwie hinstellt und das dann irgendwie ins Laufen bringt, sondern das Ganze ist in Ökosysteme und die funktionieren natürlich schon eine Zeit lang, auch wenn man sie schlecht behandelt, aber wir nutzen sozusagen die Entwicklung, den Aufbau von einer ganz langen Zeitspanne davor ab, ja, also die Entwicklung dieses Bodens, den Aufbau dieses Bodens. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Wir denken viel zu wenig daran, dass wir im Prinzip mit der Art von Landwirtschaft jetzt günstig viel produzieren auf Kosten der Zukunft.
Ja, und wahrscheinlich werden aber auch die Erträge auf Dauer immer schlechter, oder?
Natürlich, Erträge werden schlechter, der Input wird immer größer, die Probleme werden immer größer, aber man
ist nicht mehr kostendeckend irgendwann.
Es ist oft nicht mehr kostendeckend, aber das ist der nächste große Punkt. Landwirtschaft hat eigentlich den Begriff Wirtschaft kaum verdient. Wir sind nämlich in der Landwirtschaft nicht wirklich in einer Marktwirtschaft in Europa, ja, wenn man ehrlich ist, sondern ich sage es jetzt einmal auch ein bisschen, ich will nicht immer so provokante Aussagen tätigen, aber in Wahrheit sind wir ein bisschen in einer geförderten Landwirtschaft. Wir sind da nicht so weit weg von dem, was es da schon auch einmal gab, wovon wir uns immer abgrenzen wollten. Und der Punkt ist, es ist sehr viel, hat wenig mit Wirtschaft zu tun. Betriebe leben viel mehr oft von der Förderung als von der eigenen Produktion. Und das ist einfach so eine Spirale. Also man hat einerseits hatte man dieses Thema viel produzieren, man hat dann auf Kosten der Zukunft produziert und irgendwann ist man davon immer weggekommen. Und im Endeffekt befindet sich unsere Landwirtschaft in einem System wie in einer Art Drogensucht. Ja? Wir kommen von dem aktuell ganz, ganz schwer weg. Tatsächlich, die Betriebe können ohne die Förderungen nicht mehr. Das Ganze läuft irrsinnig schlecht vom Wirkungsgrad. Der Input, der in die Produktion gesteckt wird, ist Wahnsinn. Was rauskommt, ist auch oft wirtschaftlich, sondern generell vom Energieoutput totaler Wahnsinn. Wir haben einen extrem schlechten Wirkungsgrad. Und wir sind dann der Meinung, wir müssen das jetzt aufrechterhalten, weil wir so günstig produzieren müssen. Wir stellen aber das Gesamtsystem nicht in Frage und haben das eine große Problem, das uns nicht bewusst ist, dass wir uns das günstige Produzieren eigentlich nicht mehr leisten können, weil wir dadurch in Zukunft mit jedem Jahr, mit dem wir jetzt günstig produzieren, wir in Zukunft immer teurer produzieren werden. Das heißt, es ist gar nicht der Punkt, dass wir jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, uns das jetzt leisten müssen, dass wir besser und nachhaltiger arbeiten. Das ist Blödsinn. Wir können es uns nicht mehr leisten, so weiterzumachen, weil mit jedem Jahr die Kosten der Reparatur unserer Zukunft steigen wird. Das ist eigentlich der Punkt.
Ja, aber jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Was ist denn die Lösung dafür? Und ist jetzt zum Beispiel dieses Nature Restoration Law von der EU, das ja auch dank der österreichischen Klimaschutzministerin Lenore Gewessler durchgekommen ist, ne? Gegen den Wunsch ihres Koalitionspartners, muss man dazu sagen, hat ja auch da entsprechend Ärger gegeben. Ist das eine Lösung oder gibt es noch weitere Lösungen? Was ist die Lösung dafür, dass wir anders denken? Und es ist ja tatsächlich so ein Satz, der sich durch meine diversen Podcasts durchzieht. Wir wissen, dass das Beharrungsvermögen der Menschen an Gewohnten unglaublich groß ist. Was müssen wir tun?
Ich muss da kurz drauf eingehen. Ich finde das ja super. Ich habe damals eine Flasche auf die Frau Gewessler, auf unsere Ministerin, geöffnet, ja, und ein Glas auf sie getrunken, weil ich...
Wir haben ja auch sehr applaudiert. Also einige.
Weil ich einfach fantastisch gefunden habe, dass sie das gemacht hat. Und ich verstehe es überhaupt nicht, dass die Agrarlobby und ihr Koalitionspartner, der dafür bekannt ist, dass er sehr stark mit der Agrarwirtschaft sozusagen verbündet und verknüpft ist, sich dagegen so gewehrt hat, weil ich sehe es als riesige Chance. Mhm. Ich sehe das auch als riesige Chance, etwas zu machen. Und es ist allerdings nur ein Teil der Lösung. Vielleicht zurück, ich habe es vorher noch nicht gemacht, Permakultur nochmal erklären. Und das ist vielleicht eigentlich der Punkt. Der Ursprung kommt, also ich tue mir ganz leicht damit, Permakultur zu erklären mit drei einfachen Säulen, um es ein bisschen zu verstehen. Die erste Säule ist, ja, dass wir versuchen müssen, und das erklärt vielleicht auch schon, warum ich glaube, dass Permakultur und Landwirtschaft ein Teil der Lösung sein muss und kann, nicht mehr ein Teil des Problems, wie es jetzt ist. Also, wir müssen zuerst einmal verstehen, dass wir mit der Natur arbeiten. Das heißt, wir müssen uns mit der Natur auseinandersetzen. So zu tun, als wäre das nicht nötig, halte ich für unfassbar ignorant und arrogant. Wir müssen uns also einmal mit der Natur auseinandersetzen, mit den Ökosystemen, ja, mit denen wir arbeiten. Das ist Nummer eins. Relativ simpel eigentlich und wäre erstens der erste Schritt einer guten landwirtschaftlichen Praxis. Zweitens, und ich sage nicht, dass das auch nicht viele Betriebe machen. Ja? Ich sage nicht, dass das die Landwirtschaft an sich, dass das niemand tut, aber es wird auch oft ignoriert. So, zweites, also von der Natur sozusagen lernen, hinschauen. Das war das genaue Hinschauen, das ich gemeint habe bei Ihrer Wiese. Mhm. Hinschauen und sich die Zeit nehmen, das zu sehen. Was passiert denn? Und da gibt es für mich auch noch einen wichtigen Punkt. Wir müssen von der Natur lernen und eben diese Lösungen in die Kultur übertragen, also in unsere Art, wie wir arbeiten. Das bedeutet, ich muss einmal mich mit dem Boden auseinandersetzen, dann muss ich verstehen, wie Boden und Bodenleben funktioniert und dann muss ich das übertragen in die landwirtschaftliche Kultur, also sorgen, dass der Boden am Leben bleibt in meinem Acker oder in meinem Garten. Das wäre ganz simpel, erste Säule. Natur führt, Technik folgt. Das ist ein Lehrsatz dazu.
Ja, dass man auch das versteht. Ist schön. Natur, ja, führt, Technik folgt. Super.
Das ist, ja, wir sind, mhm, wahnsinnig innovativ in Deutschland, in Österreich. Wir haben unglaublich innovative technische Betriebe. Wir können ganz viele Techniken und Technologien entwickeln und so weiter. Ganz toll. Aber die Frage ist, entwickeln wir sagen eine Technologie und die Natur muss folgen? Wir haben vorher Wald gehabt, Forstwirtschaft. Also wir haben also die Technik des Harvesters, ja. Und jetzt müssen wir den Wald so gestalten, dass der Harvester überall alles machen kann, dann haben wir ein Problem. Sondern wir müssen umdrehen, wir müssen die Technologie so gestalten, dass sie sagen, zur Natur passt. Also wir können nicht den Wald anpassen an die Maschine, wir müssen die Maschine an den Wald anpassen.
Ja, eigentlich logisch, wird anders gemacht.
Aber es wurde anders gemacht und das führt zu irrsinnigen Problemen. Also die erste Säule, das müssen wir machen, dann kommen wir einen Schritt weiter in der Lösung. Das zweite ist, wir müssen verstehen, dass es irgendwo Begrenzungen gibt und dass wir in einem begrenzten System mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortlich umgehen müssen. Versuchen, irgendwo Energiekreisläufe zu schaffen, versuchen, das ein bisschen mitzusehen, die Begrenzung zu akzeptieren und versuchen, Begrenzung über Diversität zu lösen und nicht immer nur über mehr vom Gleichen. Da müssen wir ein bisschen kreativ werden. Und uns ein bisschen weiterentwickeln und Möglichkeiten suchen. Einer meiner wichtigsten, also für mich persönlich, das Zitat oder der Lehrsatz, an dem ich mich sehr orientiere, ist der ethische Imperativ von Heinz von Förster. Ja, das heißt, Handel steht so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst. Das heißt, versuchen, mehr Möglichkeiten zu generieren und Begrenzungen zu akzeptieren, aber halt dann das sozusagen die Kreativität ein bisschen einzuschalten. Das ist die zweite Säule für mich. Und die dritte Säule ist, dass wir das, was wir tun, ständig auch hinterfragen, evaluieren.
Drüber nachdenken, was wir tun.
Drüber nachdenken. Ja. Und nicht einfach stur jahrzehntelang das Gleiche machen, ohne zu hinterfragen und ohne genau hinzuschauen. Ja. Und wenn wir diese drei relativ simplen Säulen einbauen, relativ universell, dann können wir Teil der Lösung werden und sind immer Teil des Problems. Und das wird
cool
gemacht.
Da können wir eigentlich mal direkt...
Das ist Permakultur eine Möglichkeit.
Ja. Ja, aber da kommen wir natürlich direkt jetzt mal von der Landwirtschaft auch nochmal zum Wald, weil ich das auch total faszinierend finde. Denn ich habe in eurem Buch einige tolle Fakten gelesen, die mir auch so bisher noch gar nicht klar waren. Ich möchte mal kurz was zitieren. Also zum Beispiel, dass in nur einem Quadratmeter Waldboden 200 Liter Wasser und Meer versickern können. Allein in den obersten 10 Zentimetern können auf einem Quadratmeter Waldboden bis zu 50 Liter Niederschlagswasser gespeichert werden. In einem Kubikmeter Waldboden findet man bis zu 100 Kilometer Baumwurzeln, finde ich eine irre Zahl. Und ein einziger ausgewachsener Laubbaum saugt mit seinen Wurzeln jedes Jahr etwa 30.000 Liter Wasser aus dem Boden. Und so bildet der Wald einen natürlichen Schutz auch vor plötzlich auftretenden Hochwasser. Aber ich vermute jetzt mal ganz stark, das gilt eher so für so einen klassischen Mischwald, und nicht für diese Fichtenkulturen, die ihr, glaube ich, in eurem Buch als Altersklassenwald bezeichnet. Der andere Begriff, den ich sehr schön fand, den ich auch bisher noch nicht kannte, war Plenterwälder. Ja. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen.
Zuerst einmal ist der Punkt, ja, da sehen wir auch wieder an diesen ganzen Problemen, die wir momentan haben. Ich bin ja ein Freund von Lösungen. Ich bin lösungsorientiert, ja, und versuche Lösungen und Möglichkeiten zu sehen, nicht überall nur Probleme. Und das ist eigentlich momentan, wir werden ja ständig mit dem konfrontiert, wie schlimm es ist, ja, auch wie schlimm es jetzt ist, um unseren Wald stehen würde und so weiter, ja, also das hört man ja ständig. Aber das halte ich persönlich ja für einfach ein Problem, dass man viel zu wenig sich damit beschäftigt. Die meisten Leute kennen keinen Wald. Viele Leute haben noch nie in ihrem Leben einen Wald gesehen, sage ich jetzt einmal auch wieder provokativ.
Also einen richtigen Wald, meinen Sie?
Einen Wald. Die meisten Leute sehen vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Mhm. Denn was wir so landläufig als Wald bezeichnen, ist in ganz vielen Fällen eine Plantage. Wenn Sie in einen Wald gehen und alle Bäume sind gleich dick, dann ist es
eine Plantage. Ja.
Dann ist es eine Plantage. Genauso ist der Punkt. Ein Wald ist, Wald ist Kontinuität. Und Wald ist nicht etwas, was einmal da ist und einmal weg ist. Also diese Idee, man fällt einen Wald und man pflanzt einen Wald, hat mit Wald eigentlich überhaupt nichts zu tun. Unsere Forstwirtschaft hat sich ein bisschen in diese Richtung bewegt. Ein bisschen ist gut gesagt, ja. Aber das ist eigentlich die Hauptursache dieses Problems, ja.
Aber auch das fällt uns ja gerade auf die Füße, ne?
Das fällt uns auf die Füße. Wir haben in Österreich fast 50% der Landesfläche Wald. In Deutschland liegen sie irgendwo bei 30% in der
Größe. Ja, 32, glaube ich.
Ja, genau. Wir haben in Österreich, ich wage mich jetzt nicht nach Deutschland hinaus, ich bleibe jetzt einmal in Österreich, und in Österreich circa fast 50% Wald. Und in Österreich ist es so, dass fast 60% dieses Waldes von einer Baumart gebildet werden. So, das ist die Fichte. Eine fantastische Baumart, Picea arabiens, tolle Baumart, die kann nichts dafür, dass auf 60% der Fläche diese Baumart hinkommt, auch auf Standorten, wo sie gar nicht hingehört. Das ist eine montane Baumart, die eigentlich eben in den Bergen ist, die gut zurechtkommt mit ausreichend Niederschlag, mit kurzen Vegetationszeiten, die allerdings aber auch, wenn es wärmer ist, auch gut wächst. Aber, das ist jetzt der Knackpunkt, Probleme bekommt. Nicht konkurrenzfähig ist, anfällig wird für alle möglichen Probleme und eben auch Schädlinge. Und das ist das, was wir jetzt momentan haben. Wenn wir diese riesigen Borkenkäferkalamitäten jetzt momentan haben, diese ganz großen Probleme, es gibt in Deutschland riesige Flächen, wo man Probleme hat, in Österreich riesige Flächen, dann ist ja jetzt momentan oft das, dass man sagt, ja, der Klimawandel, jetzt haben wir diese Borkenkäferprobleme. Das ist Humbug. Das muss ich jetzt ehrlich einmal so sagen.
Auch das hat mit dem Klimawandel gar nichts zu tun, sondern einfach mit der Art der Wirtschaft.
Nur peripher. Mhm. Ja, natürlich, wenn es ein bisschen wärmer wird, steigt das Risiko. Keine Frage. Wenn es trockener wird, werden die Bäume anfälliger. Keine Frage. Nur wenn die Baumart an sich schon einmal an dem Standort nichts verloren hat, weil sie als montane Baumart nicht unbedingt in der pannonischen Tiefebene gepflanzt werden sollte, bei uns in Österreich, ja, also, und in einem trockenen Gebiet, dann ist das einmal die erste Problem und nicht jetzt das andere. Also da müssen wir mal ehrlich sein. Wir müssen da wirklich einmal anfangen, ehrlich hinzuschauen und die Probleme ehrlich zu benennen. Wie gesagt, nicht wegen der Schuldigen, das geht es nicht, sondern um vorwärts zu kommen, weil sonst neigen wir dazu, den gleichen Fehler mit einer anderen Baumart, einem anderen Player zu wiederholen.
Ja, klar, also das liegt auf der Hand, ja.
Deshalb müssen wir einmal das benennen. Also, wir müssen an die Standorte schauen. Wo passt was hin? Das ist das Erste. Wo gehört welche Art hin? Wälder sind ein System, das über lange Zeit bewirtschaftet wird und das sehr groß ist. Und wir haben es geschafft, uns Systeme zu etablieren, forstwirtschaftlich, die extrem pflegeintensiv sind, die auf den ersten Blick gute Zahlen produzieren, aber wahnsinnig pflegeintensiv sind. Und so haben wir es geschafft, uns auf der halben Landesfläche permanent zu überfordern. Das heißt, fast alles, und das ist immer so ein Punkt, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, was man da sieht, die Wirtschaftsargumente, die greifen alle nicht, weil wir nicht in der Lage sind, die Sachen zu pflegen. Ja? Die beste Maschine, die ich aus wirtschaftlichen Gründen mir anschaffe, funktioniert wirtschaftlich die Rechnung nicht, wenn ich nicht in der Lage bin, sie zu warten und sie mir deshalb kaputt geht.
Heißt das, worauf die gehofft haben, passiert jetzt am Ende gar nicht, dass man nämlich das große Geld mitmacht?
Ja, tritt in ganz vielen Fällen nicht ein. Mhm. So, und jetzt haben wir riesige Flächen, wo wir einerseits falsche Baumarten haben und dann haben wir andererseits noch dieses falsche System. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir Systeme haben, wo wir pflanzen und ernten, dann im Endeffekt transferieren wir das Prinzip Acker in den Wald. Wald ist aber Kontinuität. Bäume, Wald ist immer da. Das ist ja eigentlich die letzte Sukzessionsstufe bei uns. Wald vermehrt sich unter sich selbst. Wald ist nicht einmal weg und einmal da. Und Wald ist ein ganz anderes Ökosystem, baut sich ganz anders auf und ist dadurch stabil. Wir hätten mit standardangepassten und von der Struktur her wirklichen Wäldern kein Problem aktuell mit den aktuellen Temperaturen, dass der Wald irgendwelche Schwierigkeiten hätte mit irgendwelchen Insektenkalamitäten oder Windwürfen oder Feuern in Südeuropa, sondern das sind alles nur Ausprägungen, sind alles nur sozusagen Resultate der Plantagenwirtschaft, die wir im großen Stil haben.
Und ich kann mir auch vorstellen, das, was ich da gerade vorgelesen habe, bis zum Wurzelnetzwerk oder auch diese Wurzel, die ja dann das Wasser aufnehmen, dass das bei diesen Plantagenwäldern gar nicht sich so entwickeln kann, vermute ich jetzt mal.
Ja, genau. Sie müssen aber genau hinschauen. Wenn man sich am Wald anschaut, wenn die Bäume oben alle gleich sind, werden sie es unten auch sein.
Okay.
Der Wurzelraum ist ein großes Thema. So, was? Einerseits der Wurzelraum, sozusagen, wie können die Bäume die Ressource Wasser erschließen? Sind alle Bäume gleich groß? Gleich alt, haben sie alle zur gleichen Zeitpunkt mit den gleichen sozusagen Möglichkeiten versucht, das zu erschließen, haben eine irrsinnig starke Konkurrenz, sind deshalb massiv untermotorisiert, können also quasi, haben ein Problem, weil sie sozusagen in einer sehr großen Konkurrenzsituation oft viel zu dicht aufgewachsen sind, sind aber alles die gleichen und das hätte man in einem natürlichen Wald auch nicht, weil man erstens eine Struktur hat mit unterschiedlichen großen Bäumen, ja, die zu unterschiedlicher Zeit versuchen, die Ressourcen zu erschließen, man hätte aber auch andere Arten, die wiederum anders die Ressource erschließen und so weiter. Und ein ganz großer Faktor ist, nicht alle brauchen das Gleiche.
Ah,
das
ja.
ist genau der Punkt. Ein großer Baum braucht mehr Wasser als ein kleiner. Mhm. Dann haben wir jetzt eine Plantage, die voll ist, wo man dann sagt, jetzt sparen wir die Bäume und wollen, da sind da viel Holz. Größer die werden, umso mehr Wasser brauchen die und umso riskanter wird das ganze System. Mhm. Bis irgendwann einmal das Ganze kippt.
Aber auf der anderen Seite bieten sie aber auch keinen Schutz gegen Hochwasser, weil das Wasser da auch einfach durchrauscht, weil es nicht mehr versickern kann.
Ein großes Thema auch, aber vor allem, wie gesagt, die brauchen alle gleich viel. Wenn dann einer trocken, sind alle trocken und dann haben wir die Probleme. Mhm. Also wir haben eine Struktur, die auf Plantage aufbaut, die vielleicht auf den ersten Blick große, sehr produktiv wirkt, ja, sagen wir auf den ersten Blick. Aber langfristig, wenn man die Risiken mit einrechnet, weil man neigt ja gerne dazu, dass man auf der einen Seite die Möglichkeiten sieht, aber das Risiko eben nicht, dass man sich sozusagen seine Welt schönrechnet. Wenn man das mit einrechnet, dann funktioniert es nicht. Und da sind wir an dem Punkt, das ich vorher gesagt habe, mit der geförderten Planwirtschaft. Immer wenn es problematisch ist und wehtut, immer wenn sozusagen man etwas gemacht hat, es übertrieben hat und das Risiko nicht mit einkalkuliert hat, dann greift der Staat ein.
Ja. Ja?
Und hilft der Staat aus, weil too big to fail, weil systemrelevant, weil, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, weil dann plötzlich eine Naturkatastrophe unter Anführungszeichen da ist und da muss man ja etwas tun.
Natürlich, da aber kann ja keiner was für. Das oder wie Markus Söder ist beim Hochwasser, das konnte keiner ahnen.
Dass das passiert. Wir können alle diese Dinge, können wir vorhersehen, die da in Zukunft auf uns zukommen, genauso wie es im Übrigen, und das ist eigentlich das Offensichtliche, man alles schon in der Vergangenheit vorhersehen konnte, was heute passiert. Nur wir lernen nie aus der Geschichte. Wir schauen nicht hin und das ist unser großes Problem.
Ja. Ich habe noch, wir kommen so langsam Richtung Ende. Wir haben unsere Zeit gut, glaube ich, ausgefüllt. Ganz toll, aber ich habe noch eine Stelle in Ihrem Buch gefunden, die ich auch ganz, also die mich sehr angefixt hat. Da steht da, stell dir einfach vor, du bist der Baum, du bist das Rindvieh, du bist der Regenwurm und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Du musst dich in deine Mitwelt einfühlen, wenn du etwas über sie erfahren willst. Wer versucht, die Welt aus der Perspektive seiner Mitlebewesen zu betrachten und wahrzunehmen, kann zu ganz erstaunlichen Einsichten gelangen. Mir ist natürlich klar, worauf sich das im Kontext des Buches bezieht, aber mir kam sofort der Gedanke, weil das ja gerade auch ein irrsinniges Thema, auch glaube ich nicht nur in Deutschland, auch in Österreich ist, nämlich das Thema Migration, dass das ja auch zu einer ganz anderen Denkweise führen kann. Oder wie würden Sie den Text in diesem Zusammenhang sehen?
Zuerst einmal, dritte Säule, wie ich schon gesagt habe, reflektieren. Hinschauen einerseits, aber diese Reflexion, das ist immer wichtig. Und da tut man sich oft viel leichter, wenn man sich einfach in das Gegenüber hineinversetzt. Und das ist übrigens wahrscheinlich immer eine gute Möglichkeit, um Lösungen und Problemlösungen irgendwie voranzutreiben. Das machen wir leider ein bisschen zu wenig. Da sind wir zu populistisch bei den Dingen momentan und in der Politik auch. Ich glaube, ich halte es für überhaupt ganz, ganz wichtig. In jedem Betrieb, man neigt immer, ich bin lang genug als Berater unterwegs, um zu wissen, wie schnell man die betriebsblind wird und wie schnell man nur mehr seine eigene Perspektive sieht. Und umso mehr ist es wichtig, diesen Perspektivenwechsel zu machen.
Ja.
Meine beiden kleinen Töchter, ja, 2 und 4 haben auch ganz viel meiner Perspektive und Sicht auf die Welt wieder weiterentwickelt. Also das ist auch, und wenn man ständig gespiegelt wird, dann ist das auch etwas, wo man sehr, 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 sehr
ja, viel das passt hat. Vielleicht auch ganz gut, wenn man sich da eben auch reinversetzt. Ne? Dieses Reinversetzen in andere, um einfach auch mal zu verstehen, was treibt denjenigen, was bringt auch jemanden dazu, in ein anderes Land zu fliehen. Und wir sind dann hier so aus unserer, ja, finde ich oft so satten und wohlstandsgenährten Sicht so von oben herab und unterstellen immer das Schlimmste, was ja aber in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht stimmt.
Wer möchte denn von zu Hause weg und sein Leben sozusagen hinter sich lassen und alles neu starten müssen, wer würde das denn tun, wenn es nicht wirklich triftige Gründe dafür geben würde? Also genau. Das muss man ja auch mal irgendwo verstehen. Und ich in allem, ja, versuche grundsätzlich einmal Vielfalt als positiv und als Chance zu sehen. Ja? Das sehe ich in der Natur so, das sehe ich in der Landwirtschaft so. Und in der Gesellschaft ist Meinungsvielfalt vielleicht auch wichtig und auch neuer Input und neue Perspektiven. Versucht man Dinge als Chancen zu sehen. Und wir dürfen uns nicht vor Problemen verschließen. Es wird immer Herausforderungen geben, keine Frage, aber das ist ganz klar, da muss man sich ja immer stellen. Aber trotzdem einmal, ja, ich versuche immer mit ein bisschen einen positiven Zugang in die Welt zu gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Blick. Ich möchte vielleicht eine Sache noch kurz noch anführen, um das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen verständlicher noch zu machen, weil wir reden, für uns alle ist Landwirtschaft immer so, Land- und Forstwirtschaft immer so ein Thema. Ja? In Deutschland 30% sind Wald und in Österreich sind es 50. Und wenn man sich die ganzen Flächen anschaut, ja klar, man ist ständig in dieser Kulturlandschaft. Ja? Großteil des Landes ist bewirtschaftet und alle betrifft es uns. Wir brauchen die Lebensmittel und so weiter. Und trotzdem kennt sich niemand aus. denn tatsächlich ist es so, dass in der Landwirtschaft, in Land- und Forstwirtschaft in Deutschland um die 2% der Bevölkerung nur tätig sind. Und in Österreich sind es circa 3,5.
Ja, das stimmt.
Das heißt, in Österreich 96,5% der Bevölkerung haben in Wahrheit keine Ahnung, was passiert. Und müssen sozusagen delegieren einerseits die ganze Verantwortung und Arbeit an 3,5%, und zwar tendenzfallend abnehmen. Es werden immer weniger. In den letzten, ich glaub, wir haben es auch im Buch drin, von 60 bis 2020 haben täglich in Österreich 11 Höfe aufgehört. Tendenz wirklich stark abnehmend. Das heißt, es werden immer weniger, die immer stärker mechanisiert sein müssen und die immer stärker überfordert sind auch mit der Situation. Es ist ja klar, wenn immer weniger Leute die gleiche Arbeit machen müssen, wird das alles sehr simpler und simplifizierter. Und die Lösungen werden auch immer schlechter. Das ist nämlich der Punkt. Denn die Ideenvielfalt wird weniger.
Ja, und das ist ja auch. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Punkt, dass gleichzeitig eben 96,5% der Menschen vertrauen müssen, dass die restlichen 3,5% es richtig machen, oder?
Genau, das ist der Punkt. Genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir müssen also, diese Mehrheitsbevölkerung muss natürlich dann glauben, was die anderen sagen.
Ja.
Und da liegen wir jetzt momentan. Ja, wenn wir jetzt hören, der Wald stirbt, ja, dann müssen wir alle glauben, ja, na, das muss jetzt daran liegen. Wir vergessen dabei aber, dass wir systemimmanente Probleme haben, die wir zu lösen haben und dass wir uns davor ein bisschen verschließen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir brauchen wieder mehr, und sagen wir, was Sie am Anfang gesagt haben, eine für mich der wichtigsten Kenngrößen in der Landwirtschaft, wir brauchen deshalb wieder mehr Hirnprojekte. Wir brauchen mehr
großartig.
Menschen, die beschäftigen, mehr Menschen, die hinein, sich was überlegen dabei und deshalb auch bessere Lösungen finden und eine Lösungsvielfalt dann auch und Meinungsvielfalt und Ideenvielfalt und Kreativität einbringen. Ich glaube, das ist wichtig, damit die Landwirtschaft wieder Teil der Lösung und nicht des Problems ist.
Das finde ich jetzt zum Abschluss zwei tolle Impulse. Das eine, sich wirklich mal hineinzuversetzen, auch in andere und mal darüber nachzudenken, ob wir das alles überhaupt so richtig machen und eben auch, dass wir schlicht und ergreifend mehr Hirn pro Hektar brauchen. Und da sind wir aber auch alle gefragt. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Sinnstift. Den Sinnstift verschicke ich ja immer gerne. Und für alle, die es noch nicht wissen, ein Bleistift am Ende ist eine Blumenkapsel. Und wenn der Bleistift die Nutzungsdauer hinter sich hat, dann soll er natürlich noch was Sinnvolles erbringen. Nämlich man pflanzt den einfach ein, gießt den und dann sollten hübsche kleine Vergissmeinnichtreihen da rauskommen. Und meiner Mission ist ja, die Welt mit diesen Vergissmeinnicht zu bedecken.
Der Sinnstift.
Die Frage dazu.
Meine Tochter wird sich sehr freuen über die über die Vergissmeinnicht, die sie auspflanzen darf.
Ja, du musst mal aufpassen. Vor kurzem hatte ich jemand, dessen Tochter hat das Ding auseinandergebröselt. Das war nichts mehr mit einpflanzen.
Also. Wir pflanzen und sehen sehr viel gemeinsam.
Ja, also da habe ich auch, keine Sorgen. Ja, die Frage zum Sinnstift. Was war denn Ihr bisher größter unternehmerischer Fehler, den Sie so gemacht haben?
Der größte unternehmerische Fehler? Sagen wir es einmal so, ich bin zuerst, als ich den Hof übernommen habe, also ich hab den familiären Betrieb 2009 übernommen und bin da schon in recht große Fußstapfen von meinem Vater getreten, doch zu dem Zeitpunkt auch schon recht bekannt.
Wer das Buch lesen wird, wird es ahnen.
und was ich damals, mein größter Fehler war, glaube ich, damals, dass ich versucht habe, mich zu beweisen. Ja, und zwar, natürlich hat man Energie, wenn man etwas, ein Projekt startet, ist klar, und das ist auch wichtig. Aber ich habe versucht, sozusagen allen zu beweisen, der ganzen Welt, dass ich es mindestens genauso gut kann. Mhm. Und das ist da, ich habe doch einige Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass ich niemandem was beweisen muss.
Ja, sehr cool.
Und dass es eigentlich wesentlich besser ist, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, ja, und viel mehr auf sich selbst zu hören, was man erreichen möchte, wie man es erreichen möchte, in welcher Geschwindigkeit, also es sozusagen mehr auf die Innensicht als auf die Außensicht zu schauen.
Ja. Ja? Finde ich übrigens auch einen ganz tollen Impuls generell für Nachfolgeunternehmen. Man muss niemandem was beweisen. Man muss den eigenen Weg gehen. Ne?
Genau, das ist
ja sehr schön, sehr, sehr schön. Dann kommen wir noch zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Frage 1. Sie lieben ja den Wald und gibt es denn einen Lieblingsbaum? Und wenn ja, was schätzen Sie an dem besonders?
Wow, Lieblingsbaum. Ich kann es, eine Lieblingsbaumart eigentlich nicht. Ich liebe einen vielfältigen Wald. Was aktuell der Baum ist, mit dem ich am liebsten arbeite, weil er so massiv schlecht behandelt wurde in den letzten Jahrzehnten, ja, ist die Tanne. Ich arbeite wahnsinnig gern mit der Tanne. Und an der schätze ich die ganz, ganz breite, die Art und Weise, wie sie sich unfassbar gut selbst vermehren kann und verjüngen. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, der Wald ist Kontinuität. Und wenn man Wald so denkt, dass man Bäume pflanzen muss, hat man irgendwas vom Wald nicht verstanden. Das heißt, jemand, der Bäume im Wald pflanzen muss, hat keine Ahnung vom Wald. Sage ich jetzt einmal auch wieder provokant. Bäume vermehren sich selbst. Und die Tanne hat ein unfassbar schönes Naturverjüngungspotenzial. Sie ist sehr, sehr gut für den Boden und sie hat ein sehr, sehr breites Tannenspektrum. Und ich arbeite deshalb auch so gern damit, weil sie vor kurzem noch totgesagt war und totgesagte leben immer länger. Ja. Also man hat früher aber gesagt, in der Zeit in meiner Forsterausbildung in den 90er Jahren war es immer so, ja, die Tanne, die stirbt jetzt, weil da wegen dem sauren Regen und wegen unserer schlechten Luft und hin und her, was ja tatsächlich alles Blödsinn war. Die Tanne hat das ganz super weggesteckt. Man hat über Jahrzehnte die Tanne immer bei der Forstwirtschaft mitgenutzt und Fichten gepflanzt. Es ist klar, dass sie dann irgendwann weniger wird. Ja. Aber sie kommt jetzt überall wieder durch und sie bleibt erstaunlich lange auch tatsächlich in den Samenbanken und kommt wieder raus an Beständen, wo man gar nicht mehr damit rechnen wird, weil man schon lange keine mehr sieht und plötzlich sind sie wieder da. Und das finde ich besonders, besonders wichtig für unsere Zukunft.
Großartig, eine Lanze für die Tanne gebrochen. Sehr schön. Ja. Die zweite Frage, was ist denn so Ihr bisheriges Lieblingsprojekt, das Sie beraten haben, wo Sie sagen, wow, das war so richtig toll und da ist auch wirklich was draus geworden?
Das ist auch ein ganz schweres Thema, weil fast jedes irgendwo so einen Bereich hat, der mich sehr fesselt. Es ist immer so, es gibt manche Projekte haben dieses ganz spannende, herausfordernde von der Natur her und manche sind menschlich so interessant, weil bei all diesen Dingen ist, unser Zugang ist, hingehen, naturräumliche Parameter anschauen und auf der anderen Seite schauen, sozusagen, was wollen die Menschen draus machen? Und dann kommt es also, dieses Zusammenspiel ist es dann, was die Menschen draus machen, wie es bewirtschaftet ist. Und ich finde, jedes Projekt muss anders sein. Wenn ihr zwei gleiche Projekte habt, dann hat eines ein Problem. Wir brauchen Individualität. Also es gibt nicht zwei gleiche.
Auch wieder Vielfalt.
Und deshalb, ich kann das fast nicht, ich tue mir da wahnsinnig schwer, da jetzt eins hervorzuheben. Also weil an jedes, was ich jetzt denke, gibt es Bereiche, die mir einfach sehr gut gefallen haben und andere, die ich vielleicht nicht so machen würde. Aber das ist, also wo ich vielleicht Dinge anders machen würde. Aber man arbeitet mit Menschen und man arbeitet eben mit einer auch da in der Vielfalt. Ich tue mir schwer, das rauszuholen, aber
okay. Wunderbare Antwort. Ja. Ja, dann die dritte und die wichtigste Frage überhaupt. Kann ich mal ein Praktikum
auf... Nichts mit Diplomatie zu tun.
Ah, okay. Die wichtigste Frage überhaupt. Kann ich mal ein Praktikum auf Ihrem Hof machen?
Warum nicht? Ja. Es gibt eine Probezeit von einer Woche.
Ah, okay. Aber die muss man durchhalten.
Die muss man durchhalten. Nein, grundsätzlich, es ist so, ja, ich habe seit ich den Hof übernommen habe, immer Leute gehabt, die da gearbeitet haben und Praktika gemacht haben. Ich habe es jetzt einmal ein Jahr oder beziehungsweise jetzt das zweite Jahr jetzt einmal nicht gemacht. Also wir haben immer viele Leute hier bei uns, ganz viele junge Leute, viele Studenten, aber auch Quereinsteiger, die so einmal das sehen wollen, weil es mir eigentlich immer auch ein Bedürfnis war, das den Menschen auch zu zeigen. Und jetzt habe ich jetzt gerade einmal aus familiären Gründen jetzt einmal eine kleine Pause, weil ein bisschen mehr
privat ist.
Aber auf jeden Fall, warum nicht?
Ja, ich werde mir den Hof auf jeden Fall mal anschauen. Das muss ich mal einrichten. Ich nach dem Lesen von dem Buch war ich dermaßen angefixt und ich finde dieses ganze Thema so irre spannend und denke, boah, hätte ich doch vor 40 Jahren mal was Vernünftiges gelernt. Könnte man was bewirken. Ja, okay, dann sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank natürlich an meinen Gast Josef Holzer, Inhaber von Holzer Permaculture Solutions und Besitzer des Kramitter Hofs in Österreich. Und in den Shownotes findet ihr natürlich den Link zum Unternehmen, zum Hof und auch zu dem Buch Agrarrebellion jetzt, aus dem wir ja auch ein paar Zitate hatten. Und ich kann das Buch wirklich nur empfehlen zu lesen. Es öffnet die Augen und man lernt unglaublich viel und man wird danach die Natur mit Sicherheit ganz, ganz anders sehen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und ja, es lohnt sich, denn Unternehmen, die sich auf diesen Weg begeben, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Und heute haben wir erfahren, dass es sinnstiftendes Unternehmertum auch und gerade im Bereich der Land- und auch Forstwirtschaft oder beziehungsweise generell bei allen, die mit Natur arbeiten, ja gibt. Weil wenn da verantwortungsvoll und sinnvoll gearbeitet wird, dann hilft uns das am Ende allen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge und von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Holzer, für das wirklich inspirierende Gespräch.
Sehr gerne.
Es hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht auf Ihrem Hof.
Auf jeden Fall. Es gibt genug zu tun.
Gut, dann bis bald. Ciao.
Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.